Heute wieder hier sein darf. Ich sehe das als Vorrecht und für mich ist es auch immer so ein bisschen wie nach Hause kommen. Mein Name ist Erika Ströhr. Ich glaube, die meisten von euch kennen mich schon. Wer hat mich schon mal hier gehört oder mich in dieser Gemeinde gesehen? Ja, ist tatsächlich so, die meisten, dann will ich mich nicht so ganz intensiv vorstellen, weil dann wird das auch ein bisschen langweilig. Wir haben jeden Sonntag einen besonderen Anlass zusammenzukommen. Als allererstes natürlich, dass wir Jesus begegnen hier in der Gemeinde, dass wir zusammen Gottesdienst feiern. Aber die Missionsgemeinde Diepholz feiert auch ihr 40-jähriges Jubiläum. Und das finde ich ganz wunderbar, denn nicht jede Gemeinde hat so lange überstanden. Ich bin in vielen Gemeinden unterwegs und ich freue mich ganz sehr, dass ihr hier seid. 1984 ist die Gemeinde von Hartmut Gerd gegründet worden. Ich weiß nicht, wie lange Monika und Ulrich Wellbrock sie schon leiten, aber auf jeden Fall, solange ich hier zu Gast bin, und das ist, glaube ich, jetzt auch schon so um die 12 Jahre. Länger? Nee, länger glaube ich nicht. Ja, genau. Also, ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein und weiß, dass eben diese Zahl 40 auch eine ganz besondere Bedeutung hat. Auch gerade im biblischen Sinn. Bei Gott ist die 40 irgendwie herausragend. Ich habe noch nicht so ganz erforscht, was dahinter steht, aber ich weiß zum Beispiel, dass es 40 Tage während der Sintflut geregnet hat, Tag und Nacht, 40 Tage, 40 Nächte, dass Elias 40 Tage durch die Wüste gewandert ist und gefastet hat, dass auch Jesus 40 Tage in der Wüste war zum Fasten und dass eben auch die 40 im Leben eines Menschen auch eine Rolle spielen kann, wenn man nämlich Bilanz zieht in dieser Phase und vielleicht zu dem Ergebnis kommt, das hat sich alles nicht gelohnt. So ähnlich war es bei mir, dass ich mit Anfang 40 dachte, es ist besser zu sterben als zu leben. Gott sei Dank hat Gott meinen Schrei gehört und ich bin immer noch hier und hätte unglaublich viel verpasst, wenn ich das getan hätte, was ich damals gedacht habe, ist der richtige Weg. Ich war nicht mit Gott unterwegs, heute bin ich's. Und heute weiß ich, dass er derjenige ist, der das Leben gibt und auch das Leben wieder nimmt und auch das Leben wieder in Ordnung bringt. Und durch Jesus Christus natürlich uns auch ewiges Leben schenkt, weil Jesus für uns alle am Kreuz gestorben ist. Er hat unsere Sünde getragen, er hat unsere Schuld bezahlt und er schenkt uns in ihm, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, ewiges Leben bei ihm, bei Gott. Halleluja. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Ich finde auch, das ist einfach klasse. Und wenn wir das verfolgen in der Bibel mit diesen 40 Tagen, dann sehen wir auch, dass nach 40 Tagen immer irgendwie was Neues anbricht. Nach der Sintflut zum Beispiel oder eben auch nach dieser Fastenzeit, die Elias in der Wüste verbracht hat oder eben auch Jesus. Er hat danach mit seinem vollzeitlichen, mit seinem vollmächtigen Dienst auf der Erde begonnen, nämlich uns zu zeigen, wie wir leben sollen und uns den Vater zu zeigen, wie Gott ist, ja, und uns auch den Weg zum Himmel zu zeigen. Für mich ist es so, mit Jesus begann ein ganz neues Leben. Es brachte mich nach Afrika, nach Uganda. Auch dort feiere ich ein Jubiläum, nämlich 15 Jahre. Am 7.7. habe ich mein 15-jähriges Jubiläum dort gefeiert. Und Annemie, ich habe überlegt, ich glaube, wir haben uns 2011 kennengelernt, so auf meiner letzten Come and See. Ja. Ne? Das ist also auch schon wieder 13 Jahre her. Und von daher haben wir Jubiläum über Jubiläum. Ich komme auch nachher noch zu einem anderen Jubiläum, das ich euch oder kurz mit euch teilen möchte. Jetzt würde ich euch gerne mitnehmen nach Uganda und euch ein bisschen ja, inspirieren, euch Eindrücke zeigen von diesem Land, auch von unserem Dienst. Annemie, du hast das gesagt, du selber kannst nicht mehr nach Uganda reisen. Da steht das Alter im Weg. Manche fürchten sich auch. Es ist wirklich anstrengend und mühselig, aber wir können jetzt eine kurze Reise und einen Einblick in 15 Jahren machen, weil dieses Video ist noch sehr vom Anfang. Und Ansgar, ich bitte dich jetzt, Raphael, das abzuspielen. Musik. Ja, das waren jetzt einige Eindrücke von einem Land, in dem ich seit 15 Jahren lebe. Gott hat mich zum Gefängnisdienst berufen. Das heißt, ich diene dort hauptsächlich in Gefängnissen und ich fand das gar nicht mal so toll. Also ich sag mal so, ich hätte mir diesen Ruf nicht selber ausgesucht. Ich habe zwar irgendwann gefährlich gebetet und gesagt, Gott, hier bin ich, du kannst mich senden, wohin du willst. Aber ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass ich im Gefängnis lande und dann noch in Afrika und dann noch in einem Männergefängnis. Aber Gott weiß es eben besser. Ich werde ein bisschen auf diesen Dienst noch eingehen. Heute ist aber etwas anderes noch in unserem Fokus. Bevor ich nach Uganda ging, habe ich ein anderes Jubiläum gefeiert, nämlich ein 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Polizei. Das heißt, ich war hier in Deutschland viele Jahre lang Polizei- und Kriminalbeamtin und bin auch momentan mit einem, ja, ich sag mal, nicht mit einer Ermutigungstour, sondern diesmal mehr mit einer evangelistischen Tour unterwegs, von der Polizistin zur Gefängnispredigerin. Und da sieht man eigentlich, was Gott aus einem zerbrochenen Leben machen kann. Ich war Polizeibeamtin, ich habe im Sumpf der Gesellschaft gestanden, ich habe nach dem Zerbruch meiner Ehe Depressionen bekommen und eben, wie gesagt, ganz am Abgrund gestanden und gedacht, es ist besser zu sterben als zu leben. Gott sei Dank hat Gott meinen Schrei gehört und hat mich da rausgeholt und meine Füße auf festen Grund gestellt. Wie alles anfing, können wir sehen an den ersten Fotos. Manche mögen sich noch erinnern. Ne, das waren die schönen Östergard-Uniformen, die wir damals getragen haben, die grünen, ja, mit den gelben Hemden und den braunen Hosen und diesen schönen Kappen. Ich war eine der ersten Frauen in Niedersachsen bei der Schutzpolizei. Die haben in einem Versuchsprojekt 1981 erstmalig Frauen eingestellt und ich gehörte zu diesem Versuchsprojekt und das hat sich bewährt. Heute sind Frauen in der Schutzpolizei ein Bild, das gang und gäbe ist.
Wo in Niedersachsen bist du
Polizistin? In Hannover. Also das Versuchsprojekt durfte erstmal nur in der Landeshauptstadt eingesetzt werden und in Braunschweig, auf den Dörfern noch nicht. Und auch in den ländlichen Gebieten noch nicht. Das nächste Foto zeigt die Streifenwagen, die wir damals gefahren sind. Auch die sind noch in Erinnerung, ne? Die grün-weißen Autos. Heute sind sie wieder, glaube ich, blau-weiß oder blau-silber. Man ist zurückgekommen zu der dunklen Uniform, hat lange überlegt, hin und her. Und ja, letztendlich sind wir wieder bei dunkelblau gelandet. Das nächste Foto zeigt mich im Kreise meiner Kollegen, die wollten nicht so gerne aufs Bild. Aber ich habe durch gute Leistungen brilliert, denn bei der Schutzpolizei waren die Einsätze so, dass man sagen kann, es war nicht einfach, aber ich fürchtete mich nicht. Ich war damals nicht gläubig, aber ich war sehr furchtlos. Und das Milieu, in dem wir hauptsächlich zu tun hatten, war mir nicht ganz unbekannt. Es ging oft um Alkoholmissbrauch, um Familienstreitigkeiten, um Schlägereien, um hilflose Personen und natürlich auch mal um Verkehrsunfälle oder einfache Diebstähle. Aber das ließ sich alles bewältigen. Bei der Kripo bin ich dann später spezialisiert gewesen auf Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung, Befragung von Kindern und dann natürlich auch dem Todesursachenermittlungsdienst. Das hieß also immer dann, wenn jemand gestorben ist, wo der Arzt nicht natürlich ankreuzen konnte, weil er es eben nicht wusste, unbekannt angekreuzt hat oder unnatürlich. Und ein unnatürlicher Tod ist immer der, der durch Gewalt verursacht wird, der eben ja, durch Fremdeinwirkung geschehen ist, sei es durch einen Unfall oder durch ein Gewaltverbrechen, Totschlag oder Mord oder durch eigene Hand. Suizid. Und das war bei uns bei der Kripo das täglich Brot. Also das ist auch ganz anders im Polizeidienst als das, was wir im Fernsehen präsentiert bekommen. Und auch die toten Menschen sehen ganz anders aus. Wenn man einmal jemanden in die Augen geguckt hat, der durch Gewalt ums Leben gekommen ist, dann sieht man sehr viel und nichts Schönes. Und auch beim Suizid war es oft so, dass ich den Eindruck hatte, naja, der oder diejenige wusste, eigentlich ist es falsch, was ich mache. Aber es war dann zu spät. Ja, mit diesem Wissen Und mit der vorzeitigen Pensionierung durch meine eigene Suizidgefahr, durch Depressionen, durch Panikattacken und alles, was damit zusammenhing, war ich freigesetzt für Gott. Ich brauchte erstmal Heilung. Ich habe mich auf dem Weg der Heilung gemacht mit einer sehr guten Traumatherapie und habe dann so nach ungefähr 3 Jahren mich freigestrampelt und konnte wirklich sagen, Herr, hier bin ich. Sende mich, wohin du willst. Ich möchte gerne im vollzeitigen Dienst für dich unterwegs sein. Und schwupps war ich in Afrika und fand mich wieder im Männergefängnis. Und habe gefragt, warum ich? Ja, ich will nicht. Ich habe nichts übrig für Verbrecher. Und jetzt soll ich ihnen auch noch sagen, Herr, dass du auch für sie gestorben bist am Kreuz und dass du ihnen vergibst, wenn sie wirklich bereuen, was sie falsch gemacht haben. Und soll Hoffnung in die Gefängnisse bringen. Aber Gott hat ganz klar auch mir gezeigt, du bist die Richtige. Ich kannte mich aus mit Uniformen, mit Hierarchien. Ich kannte den Umgang mit Kriminellen und ich fürchtete mich nicht. Und so bin ich das erste Mal, als ich in Afrika war, ich habe erst bei Vision for Africa angefangen als Volontärin, bin ich dann das erste Mal mit Maria Prian ins Gefängnis gegangen und habe diese zerbrochenen Gestalten gesehen. Die waren richtig zerbrochen. Die Männer durften nicht stehen. Wir waren das erste Mal im Hochsicherheitsgefängnis in der Hauptstadt, im Upper Prison. Das sieht man, so ein altes Gebäude. Ne? Das ist konzipiert für 600 Menschen. Aber es sind tatsächlich 3.800 bis 4.000 dort eingepfercht. Man kann wirklich nur sagen, eingepfercht. Und werden dort für viele Jahre gefangen gehalten. Wir haben das im Vorspann schon gesehen. Sie sind in Gelb gekleidet. Das ist die Farbe der Regierungspartei. Und da sie jetzt als Gefangene quasi der Regierung gehören, sind sie in Gelb. Das sind Straftäterinnen und Straftäter. Manche haben auch gar nichts verbrochen, weil durch Korruption kann man natürlich auch jeden ins Gefängnis bringen. Das geht mit Bestechung, mit Geld, wenn man jetzt zum Beispiel Landstreitigkeiten hat oder Racheakte. Also nicht jeder ist auch schuldig in dem Sinne. Vor Gott ja, da sind wir alle Sünder, das sollten wir nie vergessen. Und wir sind nicht besser als die Übeltäter, denn bei Gott gibt es keine Sünde leicht oder Sünde schwer. Bei Gott gibt es nur Zielverfehlung. Und diese Menschen dort, die haben sehr drakonische Strafen zum Teil. Wenn sie bis 20 Jahre drin sind, tragen sie Gelb, über 20 Jahre tragen sie Orange und wenn sie zum Tode verurteilt worden sind, tragen sie Weiß. Warum weiß? Weiß ist in Uganda die Farbe der Beerdigung. Die Leute kommen also nicht in Schwarz, sondern in Weiß. Wenn wir das nächste Foto sehen. Hier sieht man die Männer hocken im Haupteingang. Sie durften also in unserer Gegenwart nicht stehen. Sie mussten sich hinhocken. Die haben zu Boden geschaut. Sie haben uns auch nicht angesprochen. Und sie waren ausgemergelt. Zum Teil in zerlumpten Uniform, mit wirklich tief in den Höhlen liegenden Augen und erloschenen Gesichtern. Und ich hatte so in mir den Bibelvers aus Jesaja, dass Gott den glimmenden Docht nicht auslöschen wird, auch wenn die Gesichter erloschen aussahen. Und den zerbrochenen oder den geknickten Halm nicht zerbrechen wird. Das heißt, die sahen aus wie zerbrochene oder geknickte Halme, aber dass Gott da immer noch was tun kann. Und so kam ich zu meiner Berufung, denn ich habe an dem Tag über Vergebung gesprochen und habe gemerkt, als ich diese Gestalten gesehen habe, dass Gott mich mit seinem Erbarmen und seiner Liebe füllt. Ich hatte das nicht von mir aus. Ich habe nicht so, oh, die armen Gefangenen, da muss ich jetzt hin und ihnen Hoffnung bringen. Nein. Sondern das kam wirklich direkt von unserer Quelle der Liebe, nämlich von Gott selbst. Und ja, für mich war es auch so, ich bin nicht dafür, dass man Schuld einfach weglischt und sagt, naja, hat missgebaut, aber Vergebung ist möglich. Sondern mir geht es letztendlich darum, wenn jemand wirklich bereut, was er oder sie falsch gemacht hat, dass sie wissen, es gibt einen Weg dort raus. Ja, es gibt Vergebung. Jesus ist auch für diese Menschen am Kreuz gestorben. Und wenn sie wirklich offenen Herzen zu ihm kommen, einen zerbrochenen Geist hat Gott lieb, ein zerbrochenes Herz, ja, gefällt ihm, dann können sie um Vergebung bitten. Und wenn sie ihr Leben Jesus anvertrauen, dann kriegen sie neues Leben in ihm. Und dann verändert sich auch alles. So wie bei mir. So wie bei vielen, die Ja zu Jesus gesagt haben. Es entsteht was Neues. Das nächste Foto zeigt uns so ein bisschen den Gefängnisalltag. Da sieht man also, wie die sich organisieren. Denn da ist nichts. Bei 3.000, 4.000 Leuten in einem Behältnis, kann man sagen, für 600 Leute ist einfach kein Platz. Wir können auch weiter gucken, wie die Situation da drin ist. Hier kochen sie füreinander, sie kümmern sich um ihre Kranken, sie waschen für die alten Menschen, weil die es nicht mehr selber können. Es wird alles mit der Hand gewaschen. Sie organisieren sich vollkommen selbst in dem Gefängnis. Es ist nicht so wie hier in Deutschland, dass alles serviert wird und von oben kommt. Ja? Sie haben keine Betten, sie liegen auf dem Fußboden, meistens auf Strohmatten. Wenn sie Glück haben, haben sie eine Decke. Kopfkissen gibt es nicht, Moskitonetze gibt es nicht. Es gibt keine Toilettenschüsseln, auf die man sich draufsetzen kann, sondern so Löcher im Boden, über die man sich hocken kann. Und dazu komme ich nämlich später auch noch, gerade bei unseren älteren Gefangenen, die inzwischen auch immer älter werden. Dazu sage ich noch was. Hier sehen wir, sie haben auch ihren eigenen Salon, sie entfernen sich die Haare, weil man natürlich auch aus hygienischen Gründen keine Läuse oder sowas haben will im Gefängnis. Also so geht man oder so organisieren die Menschen sich dort. Das nächste Foto zeigt, wie geschlafen wird, ja, also wie gesagt zusammengepfercht in einem Raum. Es sind immer Beine, Arme oder irgendwas von einem anderen auf einen drauf. Wenn man mal hoch muss zur Toilette, muss man über viele Leiber hinwegsteigen. Oft ist nicht mal möglich, sich umzudrehen. Da wird also auf Kommando dann gesagt, turn right, also dreh dich nach rechts, dann drehen sich alle nach rechts, oder turn left, dann drehen sich alle nach links. Und mir hat mal ein Gefangener gesagt, weißt du, Mama Erika, sie nennen mich alle Mama. Mama ist eine Respektsperson, eine, die fürsorglich ist, die versorgt, eine, die liebevoll ist, die aber auch korrigiert. Deswegen heiße ich Mama, Mama Erika, weißt du, Mama? Wir haben keine Seife, wir werden hier nur am Leben erhalten. Wir bekommen zwei Mahlzeiten am Tag, am Morgen Porridge und dann zum Mittag, Nachmittag hin eine Portion Maisbrei mit Bohnen, Posho and Beans. Maisbrei mit Bohnen sind leider nicht die beste Qualität, die man in Uganda erhalten kann. Es ist ein Traditionsgericht, es wird überall gegessen. Auch in den Schulen werden die Kinder mit dieser Schulspeisung versorgt. Aber im Gefängnis kriegen die natürlich nicht die beste Qualität. Weil derjenige, der sie beliefert, möchte auch noch gerne Geld machen und die Gefangenen sind total verachtet. Die werden zum Teil nicht mal von ihren eigenen Familienangehörigen besucht. Und wenn sie keinen Besuch bekommen, dann leiden sie, dann darben sie. Und wir haben also diesen Dienst Fülle die Lücke genannt, um solche Lücken auszufüllen und diesen Besuchsdienst zu übernehmen. Und auch mal Seife oder Zahnpasta und sowas mitzubringen. Hier sind sie also wirklich eingepfercht und kriegen also diese mangelnde Qualität an Essen. In den Bohnen wirft der Lieferant oft dann noch mal ein paar Steine, so Kieselsteinchen, dann ist das Gewicht höher, er kriegt mehr Geld. Und die Männer haben dann nur noch Geklapper auf ihren Teller, weil keine Bohnen, sondern Steine drauf sind. Sie sagen, wir essen wie die Schweine, wir riechen wie die Schweine, weil wir keine Seife haben, wir schlafen wie die Schweine. Aber weißt du was, Mama Erika? Wir sind trotzdem Menschen. Ja. Und das ist natürlich etwas, was so mitten ins Herz geht. Und wir versuchen, die Not zu lindern. Deswegen brauchen wir auch immer Spenden. Uli, danke, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Das Geld geht immer 1:1 zu den Gefangenen. Wir sind Volontäre, wir sind Freiwillige. Ich brauche kein Geld, ich kriege eine Pension. Ja, und ich habe eine Mitarbeiterin jetzt in Uganda seit ein paar Jahren, Silvia, die lässt euch übrigens ganz herzlich grüßen, ne, insbesondere euch, die sie kennt, Hella, Nicoline, Annemie, auch Annegret haben wir natürlich gehofft zu sehen. Aber sie kriegt nur eine Aufwandsentschädigung, dass ihre Krankenversicherung hier in Deutschland bezahlt ist und ihre Rentenversicherung hat einen eigenen kleinen Sponsorenkreis. Und wir geben unsere Spenden 1:1 weiter, dass ihr das wisst. Die Not ist so groß, ja, da würden wir uns nie was abzwacken. Und wer spendet, kriegt natürlich auch eine Spendenbescheinigung. Und ich bin dankbar, dass ich hier regelmäßige Spenderinnen habe. Ja. Ganz lieben Dank für eure Unterstützung. So, wir gehen weiter. Das sind die Frauen, die sitzen dort mit ihren Kindern. Es gibt kein Jugendamt in Uganda. So was gibt es nicht. Und die Frauen kommen oft in das Gefängnis, sind schwanger oder stillen noch. Dann dürfen sie natürlich das Babylein mitnehmen. Aber eigentlich sollen die Kinder im Alter von 3 Jahren raus, weil sie nicht im Gefängnis aufwachsen sollen. Nur, wohin mit den Kindern? Wie gesagt, es gibt kein Jugendamt, es gibt keine Waisenhäuser. Man soll sie dann in der Familie unterbringen. Aber manchmal ist das nicht möglich, weil die Kinder in der Familie nicht sicher sind. Racheakte werden befürchtet, gerade wenn auch die Frau vielleicht die Straftat innerhalb der Familie begangen hat. Also wir nehmen dann in solchen Notfällen auch Kinder auf. Wir haben immer Pflegekinder gehabt, immer Mädchen, interessanterweise. Aber hier sind die Kinder erstmal mit drin mit den Müttern und leiden genau den gleichen Mangel wie die Mütter. Kein Zucker, kein nahrhaftes Essen, keine Windeln, keine Babyseife, keine Body Jelly, also Body Lotion. Das sind die Lücken, die wir füllen. Deswegen heißen wir Fülle die Lücke. Nächstes. Das sind unsere Oldies, Oldies but Goldies. Die nächste Herausforderung, die wir haben, dass die Insassinnen und Insassen auch immer älter werden, weil sie so lange Strafen haben, vielleicht sogar lebenslang. So, und jetzt sage ich euch Älteren, und Annemie, ich danke dir für deinen Input, ja? Die liegen auf dem Boden. Ich bin 63, ich komme schon kaum noch hoch. Die müssen sich über so ein Loch hocken, wenn sie ihre Notdurft verrichten. Ich habe schon Probleme mit meinem Knie. Essen, die brauchen eigentlich mehr, um gut beieinander zu sein. Von den Männern können manche schon nicht mehr richtig laufen. Von den Frauen sind einige inkontinent. Die brauchen Inkontinenzeinlagen. Das ist das, was wir alles besorgen, um ihnen das Leben zu erleichtern. Und ich habe jetzt auch angefangen mit einem Projekt und renne gerade bei der Gefängnisdirektion die Türen ein. Gott sei Dank bin ich dort lange bekannt, seit 15 Jahren nämlich, und zwar mit einem sehr guten Ruf, und frage, ob wir Extrazellen für Ältere einrichten können, indem wir Betten reinstellen dürfen, indem wir Matratzen reinlegen dürfen, indem wir Toilettenschüsseln einbauen können. Ja? Das ist jetzt unsere Fundraising-Tour hier, wo ich Gelder für sammle, damit die alten Menschen, die dort immer noch sein müssen und darben, damit die zumindest etwas bessere Lebensumstände haben. Ich weiß, dass der Herr mit uns ist und wir das in Existenz bringen können. Wir helfen auch bei medizinischer Versorgung. Auch da müsst ihr euch mal vorstellen, der Zahnschmerz. Ich kann nicht einfach zum Zahnarzt gehen, weil ich eingesperrt bin. Es gibt keine Schmerztabletten. Oder Magen haben auch viele, wie nennen sie das immer, Ulcers. Das ist eigentlich so Magenschleimhautentzündung, Sodbrennen, ja, habe ich selber auch. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich gehe und hole mir eine Tablette. Die haben nichts. Sehen. Monika hat mir Brillen gegeben. Die Augen lassen nach im Alter. Jeder weiß das, ja. Und sie lesen, sie wollen die Bibel lesen und können nicht, weil die Sehkraft einfach nicht mehr da ist. So, und dann ist niemand, der Brillen gibt. So, jetzt bringen wir Brillen mit. Jetzt hat der Gefängnisleiter schon gesagt, ja, wir müssen die erstmal testen, ob das überhaupt passt von der Sehschärfe her. Ich habe gesagt, Mensch, das sind Lesebrillen. Die sind 0 auf 15, ne? 0,1 fängt es an, 0,125, 0,1,5, 2,0. Das kann man doch ausprobieren. Also wir sind da sehr dickköpfig und sehr durchsetzungsfähig und wir kriegen das hin, dass die Menschen, die nicht mehr klar sehen können aufgrund ihres Alters, dass sie Lesebrillen bekommen. Und wie gesagt, Monika, ganz lieben Dank, das war eine richtig schöne Eingebung schon, dass wir die mitnehmen können und ich hole auch noch welche dazu. Ich selber brauche inzwischen auch eine. So, wir machen weiter. Ja, hier war Evangelisation. Das ist mein Arbeitsplatz. Ja, also mein Berufungsplatz. Arbeitsplatz kann ich ja nicht sagen. Hier ist das, was wir tun. Wir versammeln die Menschen. Wir bringen ihnen in allererster Linie Hoffnung durch das Evangelium, dass sie begreifen, sie sind nicht einfach verdammt und ausgeschlossen, sondern Gott liebt sie und Jesus wartet auf sie. Nächstes Foto. Gemeinschaft, das ist mein Thema heute. Gemeinde, Gemeinschaft. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das finden wir schon im ersten Buch Mose. Und zwar hat er, als er Adam geschaffen hat, erkannt, dass das nicht gut geht, wenn einer ganz alleine ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Das ist die Hoffnung für alle in 1. Mose Kapitel 2, Vers 18. Das heißt, Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Wir brauchen einander. Alle. Und deswegen bin ich so froh und dankbar, dass es hier Gemeinde gibt in Diepholz. Wir haben auch eine in Wilhelmshaven. Ich komme jetzt immer von Wilhelmshaven, nicht von Hannover. Ich bin da letztes Jahr hingezogen. Und meine Schwester Annemie hatte sie schon kurz vorgestellt. Und ich, wir sind in der Wilhelmshavener Gemeinde. Wir haben einen Hauskreis. Wir brauchen einander. Wir können uns gegenseitig ermutigen, auferbauen, trösten, stärken, uns auch mal korrigieren. Wir können uns umeinander kümmern, auch gerade wenn jemand nicht mehr so gut kann. Das machen die Männer im Gefängnis auch. Das ist nämlich das, was wir predigen. Nicht nur das Evangelium, sondern auch liebet einander. Ja? Weil Jesus uns das gesagt hat, das ist das höchste Gebot. Lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Also einmal dich selbst annehmen, aber auch für den anderen sorgen. Und das ist das Schöne, sie beten füreinander. Wir rüsten die Gruppen aus. Und sie kümmern sich dann auch um die Alten und helfen denen mit dem Wäschewaschen, mit dem Säubern der Zellen, mit dem Hinlaufen zum Gottesdienst. Das müsst ihr euch manchmal angucken, wie die jungen Männer kommen. Einen alten Mann, 86 ist der, untergehakt haben und zum Gottesdienst bringen. Ja? Oder eine ältere Frau, die ist 88, wie sich die anderen Frauen um sie kümmern. Da ist Solidarität. Und ich meine, das sind Zwangsgemeinschaften. Das haben die Männer und Frauen sich nicht ausgesucht, mit wem sie zusammen sein wollen. Aber wir haben eigentlich Familie. Wir haben die Möglichkeit, mit Freundeskreis, Hauskreis, Gemeinde, Nachbarschaft, immer wieder Gemeinschaft auch zu leben. Und das sollen wir. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sollen auch die Gemeinden nicht verlassen. Ich weiß, was das für eine Nagelprobe war während der Corona-Zeit, während des Lockdowns. Nächstes Foto. Hier sehen wir nochmal, dass sie auch füreinander in Fürbitte gehen. Und das finde ich auch immer ganz wichtig in den Gemeinden. Oder ihr habt es gesagt, Gebetskreis, Gebetstreffen, ja. In der Gemeinde findet auch etwas statt. Das ist auch eine Anlaufstelle. Darum schätzt die Gemeinde und haltet sie hoch. Und bringt euch selber ein, soweit ihr könnt. Nächstes. Hier sehen wir nochmal Silvia auch mal mit. Wir sind da in Massaker. Man sieht so die vollen Räume, wo auch die Menschen hinkommen. Und auch der Gefängnisleiter ist mit dabei. Das ist das Schöne, dass wir mittlerweile so ein gewachsener Dienst sind, der auch die Leiterinnen und Leiter mit ins Boot nimmt. Und das Gute ist, es gibt eine neue, eine junge Generation an Leiterinnen und Leiter, die wirklich auch an Rehabilitation interessiert sind, die mit uns mitmachen. Also das ist wirklich gesegnet, aber sie sind natürlich auch begrenzt. Ne? Sie erlauben zum Beispiel Sport, sie erlauben Kurse, sie erlauben, dass jemand, der lesen und schreiben kann, den anderen es beibringt, aber oft fehlt es einfach am Material und sie kriegen es nicht von der Direktion. Und dann ist ganz klar, dann fragen sie natürlich auch bei uns an und fragen, wie sieht es aus, könnt ihr? Und wir machen immer das, was wir können. Das, was geht, das machen wir auch. Das Nächste. Ja, hier bin ich in, ich glaube, in Nakasongola oder Masindi. Auch hier sieht man wieder, sie versammeln sich draußen. Sie haben keinen Raum. Sie haben keinen Platz, wo sie alle zusammenkommen können. Und sie scheuen dann auch die Sonne nicht. Ja, das ist für mich immer wieder faszinierend, dass sie ganz klar sagen, oh, Mama Erika ist da, lass uns hin und hören, was sie uns mitzuteilen hat. Und es ist einfach eine wunderbare Situation, über Gottes Liebe zu sprechen und dass er uns wirklich alle liebt und annimmt. So wie wir sind. Er lässt uns nicht so, wie wir sind, weil er uns liebt. Aber wir dürfen zu Jesus kommen, so wie wir sind. Nächstes. Ja, wenn wir einen Ton dazu haben, können wir hören, wie die Männer... So, das ist so ein kleiner Ausschnitt, wie fröhlich sie Lobpreis feiern, ja? Trotz der miesen Umstände, in der sie ausharren und aushalten müssen. Trotz allem. Und das fasziniert mich immer wieder, weil manchmal, ich sage es ganz ehrlich, wenn ich hier in Deutschland unterwegs bin und so die Trauerklosgemeinden sehe, ja, oder die Gesichter, die, wo man denkt, wie sagte Maria Priam mal, die seien in Zitronensaft getauft. Also wir haben eigentlich immer noch einen Grund, fröhlich zu sein und wirklich ganz viel Dankbarkeit zu zeigen. Wir haben hier eine medizinische Versorgung. Wir haben hier wirklich noch die Möglichkeiten, uns frei zu versammeln. Wir wissen noch, was am nächsten Tag auf den Tisch kommt, auch wenn vielleicht das Budget knapp ist. Aber wir können eigentlich immer noch ganz gut vorangehen. Und dort ist es eben so, dass sie manchmal wirklich groß verzweifelt sind und ich dann weiß, wenn Gott mich leitet und ich die richtigen Worte finde, auch schon Menschen davor bewahrt hat, auch selber ihr Leben zu beenden. Weil auch das passiert natürlich in den Gefängnissen. Na, wenn man zu 40 Jahren verurteilt wird und die Situation sieht, in der man dort die nächsten Jahre verbringen soll, dann kann einen da schon auch zur Verzweiflung treiben. Also für mich sind sie auch sehr lehrreich und Vorbilder in dem, was sie tun. Wir versuchen so Chorgewänder, Bibeln, manchmal auch Musikinstrumente, dieses System mit Lautsprechern und so, auch zu unterstützen, so gut wir können. Wir kriegen oft auch Spenden, mit dem Hinweis, wo die Not am größten. Und dann beten wir und entscheiden, was wir mit dem Geld machen. Weil oft ist die Not groß in der medizinischen Versorgung, bei den Frauen, mit den Hygieneartikeln oder wenn sie geboren haben, dass sie nichts haben fürs Baby, dann geht das natürlich alles dahin. So Sportunterstützung und auch solche Sachen, die sind dann eben mehr hinten dran, aber eben auch manchmal möglich. Und darum sagen wir eben ganz herzlichen Dank. Was haben wir noch? Ja, hier sind die Frauen und gucken sich ein Netzballturnier an. Das ist eben das, was wir auch unterstützen. Sportliche Aktivitäten, um den Zusammenhalt zu fördern, die Gemeinschaft, Fairplay und auch wieder das Umeinander kümmern, dass man es organisiert, dass man es durchführt, dass man miteinander geht und einfach auch mal was anderes im Kopf hat als nur, wie komme ich hier raus, wie überstehe ich den nächsten Tag, wie geht es meinem Kind und so weiter. So, das Nächste. Das ist im Todestrakt. Da haben wir ein Mensch ärgere dich nicht Turnier mal initiiert, weil der Platz ist so begrenzt, die können also nicht Sport treiben, die können einfach nur Gesellschaftsspiele machen und wir haben dann einfach überlegt, was können wir ihnen mal anbieten und haben ein Mensch-ärger-dich-nicht-Turnier organisiert und finanziert. Und das war genau das Gleiche. Gemeinschaft fördern, Zusammenhalt, umeinander kümmern, Aufgaben übernehmen. Das kann nämlich wirklich jeder. Wir sehen das auch selbst im Alter. Annemie, danke, dass auch du sagst, ich bin zwar über 80, aber ich mache jetzt noch die Einführung im Gottesdienst, ja. Das geht tatsächlich, dass man sich einbringt. Jeder unterschiedlich. Ja, wir sind alle unterschiedlich und nicht jeder kann alles. Und jeder hat aber so seine Gaben auch und sei es in Fürbitte, einfach schon mal für die Gemeinde zu beten, am Morgen zu beten, für den Gottesdienst, dass es gut wird. So, nächstes. Das sind unsere Pflegekinder. Wie gesagt, ich habe immer 6 Mädchen gehabt. Dann wurden es 5, weil eine Mama rauskam. und wir das Kind wieder vorsichtig in die Familie integriert haben, dann waren es noch 4. Inzwischen sind es nur noch 3. Die Kleinste ist mittlerweile 9 Jahre alt, die Große 14. Aber sie sind ein großer, großer Segen, ja, und bereichern unser Leben. Gerade wenn man aus so einer Tristesse rauskommt, aus dem Gefängnis mit all diesen Umständen und dann nach Hause kommt und das fröhliche Kinderlachen hört. Ich denke, da hat Gott sich was Gutes ausgedacht, dass wir eben auch Kinder in Pflege nehmen können mit Vereinbarung des Staates und dass wir ihnen was mitgeben dürfen für die Zukunft. Das Nächste. Ja, da sind wir schon am Ende. Ich habe euch wieder Crafts mitgebracht, also handgemachte Sachen, handgenähte Sachen, zum Teil aus dem Gefängnis. Nicht alle sind aus dem Gefängnis, sind auch Sachen aus der Watoto Church dabei, wo die Frauen, wo die Witwen eben ihren versuchen, ihren Lebensunterhalt zu managen und Taschen nähen. Monika und Rita haben das wunderbar aufgebaut hier. Ihr seid eingeladen, nach dem Gottesdienst da einfach mal entlang zu pirschen und mal zu gucken, ob ihr euch eine kleine Erinnerung von heute mitnehmen wollt. Es sind sehr schöne Sachen dabei. Ich habe leider schon vieles in Nürnberg und Fürth gelassen. Da sind so kleine Schlüsselanhänger, so Elefanten, die sind im Todestrakt gemacht. 2 sind noch da?
3.
Ja. Und dann diese Ketten, die sind aus Papier, die sind sehr dekorativ, ne? Die drehen die Frauen in den Gefängnissen aus Altpapier, dann machen sie die Perlen und dann lackieren sie die oder färben die ein. Genau, ich sehe, einige von euch haben schon welche. Man sollte damit vielleicht nicht schwimmen gehen, aber es ist kein Problem, die im Regen zu tragen, ja? Also die, das halten die aus, ja? Schwimmen ist ein bisschen schwierig. Ja, und so seht ihr, dass also auch das Gefängnis sich einfach nur ertragen lässt, wenn man zusammenhält und wenn man Gemeinschaft hat. Und wenn ich so sehe, hier in Deutschland werden die Probleme ja auch immer größer. Und ich habe also wirklich so von Gott dieses Wort von wie in den Tagen Noahs bekommen. Da steht auch schon im 1. Mose drin. Und zwar im Kapitel 6. Da sieht Gott die Menschen, die er geschaffen hat, wie böse die sind. Er hat ihnen einen freien Willen gelassen. Das ist das, was Gott wirklich getan hat aus Liebe. Dass wir frei entscheiden können, auch frei entscheiden können, zu Jesus zu kommen und eine Beziehung zu ihm aufzubauen, mit ihm leben zu wollen. Niemand wird gezwungen. Gottes Reich ist auch ein Reich von Freiwilligen. Aber Gott sah dann eben, das steht hier in Kapitel 6, Vers 5, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn. Böses planen, böses tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Das hat mich sehr berührt, dass Gott echt auch traurig war. Weil ich bin sicher, wenn Gott uns geschaffen hat, und davon gehe ich aus, das glaube ich, dann hat er uns zu seinem Bilde geschaffen. Wir haben Gefühle. Wir haben Emotionen und Gott eben auch. Und Gott war traurig, dass er die Menschen geschaffen hat. Und er hatte so gesehen die Nase voll und hat sich gesagt, ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten. Ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere auf der Erde, von der größten bis zur kleinsten und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie erst gar nicht erschaffen. Ja, das treibt mir schon fast die Tränen in die Augen, ne? Weil ich genieße die Schöpfung sehr, auch gerade in Wilhelmshaven, wenn ich so die Vögel rundherum habe bei uns und das Meer sehe. Aber Gott hat eben in diesem frühen Stadium beschlossen, dass er die Erde, dass er die Menschen vernichtet und die Schöpfung. Aber er hatte einen Mann, der rechtschaffen war, der an ihn geglaubt hat, der mit ihm ging, und das war Noah. Und er hat zu Noah gesprochen und gesagt, baue eine Arche. Selbst wenn nirgendwo Wasser zu sehen war, Noah war gehorsam, er hat vertraut. Und nimm deine Familie mit. Ja, auch das finde ich immer ganz wichtig, weil wir sind oft so, dass wir sagen, oh, was ist mit unserer Familie? Ich habe Jesus als Herrn Erlöser angenommen, ich bin errettet. Aber was ist mit meiner Tochter, was ist mit meinem Sohn, was ist mit meiner Schwester, mit meinem Bruder, mit meinem Vater, mit meiner Mutter? Wir machen uns Gedanken, ja? Und das ist auch eine Ermutigung für uns, für alle, die für die Familie beten, dass Gott hört und dass er die Familien auch nicht einfach verloren gehen lässt. Das sollen wir wissen. Auf jeden Fall baut Noah die Arche, genauso wie Gott es sagt. Das sehen wir in Kapitel 7, Vers 5. Noah befolgte alles genauso, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Er war 600 Jahre alt, als die Sintflut über die Erde hereinbrach. Heute werden die Menschen nicht mehr so alt. Aber fest steht, diese Boshaftigkeit, von der Gott gesprochen hat, das waren viele schlimme Verfehlungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich heute umgucke in der Welt, was so los ist, ja, die Kriege, die herrschen und nicht aufhören. Alles, was wir auch schon wieder auf den Weg gebracht haben mit, ich darf mir quasi, ich weiß nicht wie oft, mein eigenes Geschlecht aussuchen oder ich hofiere Schwule und Homosexuelle. Ich bin nicht gegen Homosexuelle. Ich finde nur die Lobby, die sie haben oder dass man sich schon entschuldigen muss, wenn man normal ist, das finde ich total verzerrt. Alles, was hier so abläuft in dieser Welt, das ist eigentlich schon die Boshaftigkeit, von der in dieser Zeit gesprochen wird. Und wir sollten auch wissen, wo wir uns befinden. Ich meine, es regnet jetzt wieder gerade im Osten, ne, und im Süden. Im Süden Deutschlands, im Osten Europas. Es regnet und regnet. Gott hat versprochen, nach dieser Sintflut, dass er die Erde nicht wieder unter Wasser setzen wird. Zumindest nicht vollständig. Aber ich bin nicht sicher, ob das nicht auch Warnzeichen sind, für uns als Menschen zur Besinnung zu kommen. Ich persönlich glaube, dass wir mehr und mehr in die letzte Zeit hineingehen und dass Jesus bald wiederkommt. Und wir sollten dazu bereit sein. Bis dahin sollten wir eben auch Gemeinschaft pflegen und zusammenhalten, damit wir durch diese Zeiten hindurchkommen. Denn ich glaube, dass es noch enger wird. Die Weltgesundheitsorganisation will ein Gesetz verabschieden, dass eben in einer möglichen Pandemie, die ja ganz schnell wieder da sein kann oder ausgerufen wird, noch mehr Rechte beschränkt. Und ich denke nur noch mit Entsetzen an der sogenannten letzten Pandemie. Als wir uns nicht mehr versammeln durften oder nur noch begrenzt versammeln oder nur noch mit hohen Auflagen. Ich bin sicher, dass einiges auf uns zukommt. Wie weit wir selber das alles noch erleben, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich den Tod nicht schmecken muss, weil Jesus vorher wiederkommt. Ja? Wichtig ist, dass wir wissen, wo wir hingehen. Und wichtig ist, dass wir in dieser Zeit, auch gerade wenn es immer enger wird und schwieriger wird, zusammenhalten, dass wir uns da nicht auseinandertreiben lassen. Hier war es so, Noah und seine Frau, seine Söhne und Schwiegertöchter gingen in die Arche, um sich vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen. Sie nahmen die verschiedenen Tierarten mit. Und sie waren dann 40 Tage lang, fiel das Wasser vom Himmel, die Flut stieg ständig an und hob das Schiff vom Boden ab. Die Wassermassen nahmen immer mehr zu, bis das Schiff auf dem Wasser schwimmen konnte. Bald waren sogar sämtliche Berge bedeckt. Das Wasser stand 7 Meter über ihren höchsten Gipfeln. Die waren 40 Tage und 40 Nächte in dieser Arche. Und Noah und seine Söhne, das waren 3 Söhne, 3 Schwiegertöchter, seine Frau, 8 Leute. Ich bin sicher, ich meine, wenn wir lesen, wie die Arche gebaut war, dass es da drin gestunken hat. Ja? Ich bin sicher, dass das Leben dort eingeschränkt war. Man konnte nicht jeden Tag Kalbsbraten machen. Ich bin sicher, dass die vielleicht auch nicht immer so harmonisch zusammengelebt haben, weil jemand der Meinung war und derjenige war der Meinung. Ich erinnere mich noch selber daran, als ich auch noch nicht gläubig mit meinem damaligen Lebensgefährten und 3 befreundeten Paaren, also wir waren auch 8 Leute, uns ein Ferienhaus in Dänemark gemietet haben. Dort wollten wir mal eine Woche ausspannen, gemeinsam Urlaub machen. Ich war da schon bei der Polizei, kriegte also Urlaub. Denn mein Lebensgefährte war Kraftfahrzeugmechaniker und im Vollzeitberuf. Alle anderen auch. Alle anderen 3 Paare auch. 2 oder 3 waren Banker. So, dann haben wir das so gemacht mit den Frauen, dass wir gesagt haben, wir bereiten das Essen zu. Ja? Wir kochen, wir organisieren, wir räumen auch auf, wir decken den Tisch. Die Männer räumen ab und waschen ab. So, und wir haben alle soweit mitgemacht, bis auf eine Frau, Sabine. Die Frau eines Bankkaufmanns, selber auch Bankkauffrau. Die hat sich zurückgelegt und hat gesagt, nee, ich habe Urlaub, ich mache nichts. Ich habe Urlaub. Ja? Und wir waren natürlich sauer und haben gesagt, so geht das nicht. Wir haben auch Urlaub. Wir haben alle Urlaub und wir arbeiten auch alle. Und wir tun alle hier, tragen alle hier dazu bei. Jeder gibt seinen Beitrag. Ja? Und auch du. Die hat sich stur gestellt. Und dann haben wir für sie nicht mal eingedeckt und auch nicht mehr gekocht. Zwar war genug da, aber wir haben ihr nichts mehr gegeben. Und dieser ganze Urlaub war dann für uns auch wirklich verdorben, weil die so quergeschlagen hat und sich dann da beschwert hat. Ja? Und hinterher, weil ich nun auch die war, die sehr konsequent war, hat sie dann auch gesagt, ich sei schuld gewesen, dass dieser Urlaub so verdorben war. Einer muss Schuld haben, genau, wir brauchen immer einen Sündenbock. In dem Fall war ich das, ich war auch stinksauer und habe mich auch dann künftig geweigert, mit befreundeten Paaren noch in Urlaub zu fahren. Das war dann die Quintessenz daraus. Nur, was ich damit sagen will, bei so Zwangsgemeinschaften wie hier im Gefängnis oder auch in der Arche, können wir uns das nicht aussuchen. Ne? Wir können eigentlich alle nur unseren Beitrag leisten. Und was ich auch gesagt habe, nicht jeder kann alles. Manche können gut kochen. Dankeschön, Doris und dein Mann, ihr kocht heute für uns. Ja? Danke für den Lobpreis, Manuela und Raphael. Danke für die Technik, Ansgar. Ja, also ich kann wirklich so vielen Dank sagen. Danke fürs Aufbauen, Rita und Monika, für die Einführung, Annemie. Wir können alle was. Wir können alle was. Und wenn wir Leute abholen und mit herbringen oder wenn wir einfach nur, wie gesagt, in der Fürbitte sind, im Gebet, bevor der Gottesdienst startet, dass wir auch die Pastoren segnen, die dann an dem Tag sprechen. Wir können so viel tun. Wir können uns einbringen in die Gemeinschaft und das sollten wir auch tun. Und vor allen Dingen sollen wir die Gemeinschaften, die Gemeinden nicht verlassen. Ganz wichtig. Es kann mal sein, dass man verhindert ist an einem Sonntag, aber wir sollten das schätzen, dass wir uns hier noch versammeln können und dass wir Gemeinde haben. Weil das ist nicht selbstverständlich. In der Arche sind dann alle soweit lebend rausgekommen, ne? Soweit ich das gelesen habe. Und haben einen Neustart erlebt. Und ich denke auch, dass wir wirklich auch immer, gerade auch in Zeiten, wo wir Damen oder Schwierigkeiten da sind, auch wieder etwas Neues aufwächst. Auch das ist ganz wichtig. Ja, Gemeinde wächst normalerweise auch. Vielleicht nicht immer so schnell, aber fest steht, wir sollten sie wirklich pflegen und auch dafür sorgen, dass wir hinzufügen. Ja, ich bin einfach immer wieder darauf erpicht, Menschen für Jesus zu gewinnen. Weil ich weiß, ich kann im Himmel nichts mitnehmen. Egal, was ich hier vielleicht erreicht habe, ich kann Gott all meine tollen Taten zeigen. Ja? Ich kann, wenn ich Geld habe, das mitnehmen, vermeintlich, aber das funktioniert nicht. Ich kann im Himmel nichts mitnehmen, außer Menschen. Und ich möchte so viele wie möglich mitnehmen. Darum möchte ich uns auch nochmal ganz sehr ermutigen, wirklich Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist unser aller Auftrag. Wir brauchen keine Ausbildung als Evangelisten. Wir brauchen keine priesterliche Ausbildung. Es ist einfach ein Lebenszeugnis, das eigentlich jeder hat. Und gerade in den Zeiten, die finsterer werden und enger werden, sind wir das Licht. Und wenn wir nicht leuchten, wer dann? Also schweigt nicht, wenn ihr Gelegenheit habt. Zieht Leute hin zu Jesus. Und nutzt auch so Sachen. Ich bin nächste Woche am Samstag in Wilhelmshaven in der Thomaskirche zum Frauenfrühstück. Ich wünsche mir einfach von Herzen, dass Frauen kommen oder überhaupt Menschen kommen. Sie haben es mittlerweile auch für Männer geöffnet, die sich anmelden wollten und gefragt haben, wieso nur die Frauen? Wir wollen das auch hören. Der Titel lautet nämlich von der Polizistin zur Gefängnispredigerin. Dass das eine Möglichkeit ist, Menschen für Jesus zu gewinnen. Wenn jetzt jede Frau einfach eine mitbringt, ob vom Arbeitsplatz, aus der Nachbarschaft oder aus der Familie, die Jesus noch nicht kennt, dann können wir hinzufügen. Und so wächst auch Gemeinde. Das ist es, wie Gemeinde wächst. Wenn Menschen zu Jesus finden und mehr wissen wollen und Gemeinschaft leben wollen. Und dazu möchte ich uns heute einfach nochmal ganz doll ermutigen. Ihr alle haltet zusammen, gebt nicht auf. Denkt daran, wir sind noch in einer guten Situation. Ja, Wenn Klagen da sind, denkt an die Bilder, die wir gesehen haben, wie man auch leben muss. Haltet zusammen, gerade in schwierigen Zeiten. Und erinnert euch auch daran, dass jeder etwas kann. Es kann vielleicht nicht jeder ins Gefängnis gehen und predigen, das verstehe ich. Ja? Es kann auch nicht jeder die englische Sprache so gut, dass er dort zurechtkäme. Gott hat mich dazu ausgerüstet. Und er hat auch jedem von uns, von euch etwas gegeben, was ihr könnt. Wenn ihr es noch nicht entdeckt habt, fragt ihn, holt es raus und bringt es ein und Gott wird es segnen. Amen. Hier der Tisch mit den selbstgemachten Sachen, an denen ihr nochmal entlang flanieren könnt, wenn ihr gerne was mitnehmen möchtet. Wir haben da so eine Preisliste auslegen, was man dafür geben darf, damit das Geld zurückfließen kann zu den Menschen, die es gefertigt haben, mit viel Liebe und Freude. Und für mich, ich würde heute jetzt gerne nochmal für uns beten.